Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Tierisch beste Freunde besser verstehen. Schnurren und Knurren, das sind die Themen in unserer Sendung. Marie Lühl ist unsere Expertin. Sie ist Tierpsychologin und wegen der Pandemie kann ich sie nicht sehen, aber wir sind zumindest verbunden, Frau Lühl. Ich grüße Sie. Hallo.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein.
Also in der Pandemie haben viele ihre Freunde, auch ihre Familien vermisst. Wir haben so viele Tiere, auch so viele Hunde und Katzen wie noch nie in der Stadt. Aus Ihrer Profisicht, gut oder nicht?
Ich sehe das etwas zwiespältig. Es ist natürlich einerseits eine richtig schöne Sache, ein Haustier zu haben, wenn Kinder mit Haustieren aufwachsen, wenn man in die Natur geht mit dem Hund. Aber die Frage ist eben, was passiert mit den Tieren, wenn die Pandemie vorbei ist, wenn das Homeoffice vorbei ist,
ja,
wenn man wieder zur Arbeit muss, wohin dann mit dem Tier? Hat man darüber nachgedacht?
In der Pandemie haben wir uns so viele Tiere angeschafft wie noch nie. Zwiespältig, sagt Marie Lühl, unsere Expertin, unsere Tierpsychologin. Auf der einen Seite gibt uns das emotionalen Halt und viele schöne Gefühle. Frau Lühl, ist das so ein bisschen wie bei den Tieren unterm Weihnachtsbaum? Also wir haben nicht so richtig nachgedacht. Was würden Sie uns empfehlen, damit wir bei der Stange bleiben?
Genau, also es ist eben durch die Pandemie, durch diese Isolation so, dass der Wunsch nach einem Haustier, auch um zum Beispiel mit dem Hund in die Natur zu kommen, sehr groß ist. Und da ist eben wirklich wichtig, darüber nachzudenken, dass ein Haustier, ein Hund oder eine Katze 10 bis 15 oder bei Katzen auch noch älter Jahre alt werden kann. Mhm. Und das heißt, da muss man drüber nachdenken. Und was man auch als sehr wesentlich ansehen sollte, ist die Frage, wo kommen die Tiere eigentlich her?
Ja.
Die Züchter haben ja gar keine Tiere mehr anzubieten. Es gibt sehr lange Wartelisten und der illegale Handel mit Welpen zum Beispiel, der floriert und das können
wir
vielleicht auch noch
drüber
sprechen, wie man solche Händler identifizieren kann. Das ist nämlich gar nicht so leicht.
Mhm. Und noch ein Satz zu, wenn wir irgendwann sagen, ach, jetzt will ich doch lieber ins wilde Nachtleben, wenn es wieder da ist, wie bleiben wir bei der Stange?
Naja, sich vorher richtig Gedanken machen, dass das Tier Bedürfnisse hat, dass es nicht darum geht, nur die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, sondern sich da wirklich vorher gut zu überlegen, bin ich wirklich in der Lage, einen Teil meiner Freizeit auch nach der Pandemie, auch wenn der Berufsstress vor Ort wieder losgeht oder die Kurzarbeit endet, das aufrechtzuerhalten.
Also ein bisschen wie bei allem im Leben, vorher nachdenken ist in jedem Fall sinnvoll.
Genau, das ist auf jeden Fall gut, sich zu informieren auch über die Rassen zum Beispiel.
Ja. Frau Lühl, erste kurze Frage unserer Hörerin Anna-Maria heißt sie, Entschuldigung, Maria. Kurze Antwort bitte, weil wir jetzt schon so lange geredet haben, aber sie möchte jetzt schon mal eine Antwort. Ihr Hund zieht nämlich an der Leine und sie fragt, wie viel Leinentraining für den Hund in Ordnung ist. Der ist noch klein, 8 Monate alter Labrador. Also sie möchte ihn nicht zu sehr strapazieren. Soll sie jetzt schon trainieren oder nicht?
Also Leinentraining sollte nicht strapaziös für den Hund sein. Man kann schon mit Welpen anfangen, den beizubringen, an einer lockeren Leine zu laufen. Wichtig ist, dass man dabei eben konsequent ist und den Hund nicht mal ziehen lässt und mal nicht, weil dann wird es schwierig mit der Leinenführigkeit. Das heißt, ja, man kann das machen, auf jeden Fall mit einem 8 Monate alten Hund und sollte das, wenn dann, eben konsequent machen, nicht ziehen lassen, stehen bleiben, wenn die Leine straff ist.
Vielen
Dank. Alleine laufen.
Frau Lühl, anspringen, also je nachdem, auf welcher Seite der Geschichte wir sind, auf der anderen Seite der Leine, dann ist es uns peinlich, wenn der Hund jemand anspringt, oder wir sind die angesprungene Person, dann ist es manchmal ein bisschen nervig. Oliver fragt, wir haben einen 2-jährigen, großen, sehr lebhaften Mischlingshund, dem konnten wir das Anspringen nicht abgewöhnen und er schreibt, verständlicherweise kommt es nicht bei allen gut an. Und er bittet Sie um Tipp, was tun, was sagen Sie?
Genau, ich habe jetzt auch so gerade das Bild vor Auge, dass im Auslaufgebiet ein Hund angerannt kommt und mich anspringt. Das Problem dabei ist, dass Hunde immer lernen, nicht nur, wenn man selber das möchte. Das heißt, ein Hund, der die Erfahrung macht, auch wenn man Mensch Nein sagt und versucht, mich zurückzurufen, kann ich trotzdem jemanden anspringen, der hat da dann jedes Mal einen Erfolg, der das Verhalten aufrechterhält. Und das heißt, die erste Maßnahme wäre, eine Schleppleine dran zu machen, zum Beispiel jetzt im Auslaufgebiet, um den Erfolg durch das Anspringen zu verhindern und dann natürlich am Rückruf zu arbeiten, an der Kontrollierbarkeit des Hundes, damit man ihn, sobald Spaziergänger in den Blick kommen, zurückrufen kann. Dann kann man ihn auch belohnen und das kann man so weit trainieren, dass ein Hund von selber schon sich einem zuwendet und zurückkommt, wenn fremde Leute auftauchen. Das wäre das Ziel. Mhm. Gut, die erste Maßnahme ist wirklich, das Anspringen zu verhindern und eben nicht so ein Nein hinterher zu rufen oder im Nachhinein zu versuchen, den Hund zu strafen. Da hat er den Erfolg schon gehabt.
Mhm. Verstehe, leuchtet total ein. Also an der Stelle ist so ein Hund dann auch nur ein Mensch. Das klingt ja sehr menschlich, wie Sie es beschreiben. Die angesprungen werden, also ich sage dann immer, ja, lieb, schnuppi, schnuppi. Also mich stört es jetzt nicht so, aber es gibt ja bestimmt auch Menschen, die Angst haben. Wie sollen die reagieren?
Am besten ist es eigentlich, wenn die Menschen, die angesprungen werden, sich einfach abwenden, den Hund gar nicht beachten. Mhm. Das mindert auch das Erfolgserlebnis des Hundes.
Verstehe.
Und führt eher dazu, dass er die Menschen nicht so interessant findet und vielleicht von den Leuten ablässt.
Das heißt, wenn ich angesprungen werde und ich kraul den dann hinterm Ohr, dann ist eigentlich schlecht.
Das ist ungünstig, genau.
Ja, verstehe. Gut, also schlecht für den Halter, vielleicht schön für den Hund. Hab verstanden. Genau. Und Oliver hat seinen Tipp bekommen. Dankeschön. Marie Lühl ist das, unsere Tierexpertin. Sie merken schon, ganz handfest hier heute auf RBB 88.8. Jetzt kommt Petra aus Rudow. Ich grüße Sie, Petra.
Schönen guten Morgen.
Sie haben einen Zwergpudel und ich habe schon gehört, Ihr Zwergpudel ist ein bisschen unsicher. Bevor Marie Lühl, unsere Psychologin, was sagen kann, was heißt denn, er ist unsicher? Was passiert so bei Ihnen?
Sehr schreckhaft und trotz alledem hat sie so ein aggressives Verhalten gegenüber anderen Hunden. Mhm. Also sie ist sehr schreckhaft und auch sehr unsicher, wenn Leute sie freundlich angucken, vielleicht noch ansprechen, dann fängt sie an zu knurren.
Gut, ich übergebe Sie jetzt mal an Frau Lühl, denn die ist ja die Expertin. Wir sind ja hier schon mitten im psychologischen Gespräch. Haben Sie schon Ideen, Frau Lühl?
Ja, guten Morgen erstmal, Petra.
Guten Morgen.
Wie alt ist denn der Zwergpudel?
Fünf Jahre.
Und wie lange haben Sie ihn schon und seit wann zeigt er dieses Verhalten?
Also 4,5 Jahre und das Verhalten hat sich entwickelt. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Wir sind auch zur Hundeschule gegangen und ich hatte auch schon eine Personal-Trainerin. Da ging es aber eher um Ziehen an der Leine. Und dieses Verhalten, ja, wir sagen vielleicht seit 2 Jahren ungefähr.
Ja,
und die
okay.
Hunde, die uns kennen, die gehen schon auf die andere Straßenseite teilweise. Und sie greift ja nicht wirklich an, aber sie legt sich hin und wenn sie aufspringt, dann ist es ganz, ganz aggressiv. Mhm. Aber sie greift nicht wirklich an, sondern sie stoppt.
Frau Lühl, warum macht Ihr Zwergpudel das?
Leiden. Dann kann ein Angriff stattfinden.
Mhm. Ja, okay. Das hört sich so an, als, Sie haben es ja auch gesagt, als sei Ihr Hund grundsätzlich sehr unsicher, sowohl mit Menschen als auch mit Hunden. Dieses Angreifen, dieses nach vorne gehen, das ist dann sozusagen die Strategie des Hundes, mit seiner eigenen Unsicherheit umzugehen, weil er auch bei Menschen nicht so richtig Sicherheit findet in diesen Situationen. Was Sie da machen können, ist zum einen sich wirklich Hilfe suchen, nochmal mit dem Hundetrainer an diesen Dingen arbeiten und als ersten Schritt vielleicht probieren, ihren Hund auf sich aufmerksam zu machen und ein ruhiges Verhalten zu üben, wenn Hunde und oder auch Menschen auf Distanz gesehen werden. Also in so einem Abstand anzufangen mit Üben, wo der Hund noch einigermaßen gelassen ist. Das ist eigentlich immer eine ganz gute
Darf
erste
ich noch
Maßnahme.
Was zufügen?
Machen Sie es ganz kurz,
ja.
Jawohl.
Ja, offensichtlich macht sie das nur bei mir, denn eine Freundin geht mit ihr öfter mal spazieren und die sagt, bei ihr verhält sie sich anders.
Interessant. Frau Lühl, was könnte der Grund sein?
Der Grund sind da wahrscheinlich einfach so Lerneffekte, die eingetreten sind. Sie haben, ohne das zu wollen, durch ihre Reaktion auf das Verhalten des Hundes, vielleicht haben sie Nein oder ausgesagt oder sind selber ein bisschen unruhig geworden, haben sie das Verhalten ihres Hundes verstärkt. Das heißt, das ist dann so ein Teufelskreislauf, wo ihnen am besten auch jemand, der da mal drauf guckt, raushilft. Und das kann dann durchaus sein, dass wenn er mit fremden Menschen geht, wo dieser Mechanismus sich nicht eingeschlichen hat, dass es da anders aussieht.
Petra, dann alles Liebe für Sie und Ihren Zwergpudel und vielleicht, ja, Marie Lühl mit ihrer tierpsychologischen Praxis steht auch bereit, wenn Sie das möchten, aber es klingt ja so, als wäre das irgendwie lösbar. Für mich ist faszinierend, es klingt so ein bisschen, als wären es auch Menschen, ne? Also wir könnten es eins zu eins von den Begrifflichkeiten so auf Menschen übertragen. Interessant. Marie Lühl ist Tierpsychologin. Wir reden über Hunde und Katzen und jetzt sind zum ersten Mal die Katzen dran. Denn Uli schreibt in unserem Chat, ich habe eine Seniorenkatze aus dem Tierheim. Sie ist sehr lieb, verschmust, aber seit einiger Zeit jault sie nachts und zwar sobald ich ins Bett gehe. Anfangs hat sie friedlich mit im Bett geschlafen. Ich habe versucht, das zu ignorieren. Es hat nicht geholfen. Sie singt lange, laut und ausgiebig. Langes und lautes, ausgiebiges Singen, Frau Lühl. Was nun?
Tatsächlich ist es so, dass bei älteren Katzen häufiger so demenzielle Störungen vorkommen. Dass die Probleme dann haben, so den Schlaf, den Tag-Wach-Rhythmus zu halten und dann zu nächtlichem Jaulen tendieren können. Dafür spricht ja auch, dass die Katze wohl zuerst in der ersten Zeit ganz friedlich im Bett geschlafen hat und dann irgendwann damit angefangen hat. Die erste Maßnahme, das Jaulen zu ignorieren, ist richtig und ist auch gut. Und wenn aber das nicht hilft, sollte man die Katze einem Tierarzt vorstellen, weil man im Falle von so Demenz auch medikamentös unterstützen könnte.
Katzen können also auch, die Nicht-Profis wie ich wussten das vielleicht nicht, auch dement sein. Und warum singt die dann so rein psychologisch?
Ja, wie gesagt, wenn sie Störungen im Schlaf-Wach-Rhythmus hat, fühlt sie sich vielleicht nachts einsam oder verloren. Es gibt sogar Katzen und auch Hunde mit Demenz, die sich dann im Haus nicht mehr zurechtfinden, die plötzlich denken, sie sind ganz allein auf der Welt, obwohl sie nur ein Stockwerk höher sind und dann jaulen, auch teilweise tagsüber.
Klingt richtig herzerreizend. Uli, dann wissen Sie jetzt, woran es liegt. Marie Lühl, unsere Tierpsychologin, wusste Rat, also ein Fall für den Tierarzt. Wann war so der Punkt, an dem Sie gemerkt haben, wow, das kann ich gut, Tierpsychologin wäre was für mich?
Ja, ich bin da eigentlich durch meinen eigenen Hund, den ich mir 2006 aus dem Tierheim geholt habe, zugekommen. Der war 5 Jahre alt und der hatte ein ganzes Päckchen an Problemen, was er mitgebracht hat. Er hat Aggressionsverhalten gegenüber fremden Menschen gezeigt, er konnte nicht alleine bleiben, auch mit Hunden war es schwierig und ja, da habe ich erst angefangen, mir Hilfe zu holen bei Hundetrainern und Verhaltenstierärzten, habe dann immer mehr gelesen. Ja. Mich hat das sehr interessiert. Ich hatte eigentlich mehr mit Technik zu tun, weil ich Informatikerin bin und in der Telekommunikation im Projektmanagement gearbeitet habe. Und ich fand das faszinierend und habe dann schließlich eine Ausbildung gemacht in Tierpsychologie, später auch noch eine Hundetrainerausbildung, weil ich eigentlich in erster Linie auch Hundetrainerin bin. Ja, und dann habe ich das erst nebenberuflich und dann ab 2008 oder 2009 hauptberuflich gemacht.
Interessant. 2009, glaube ich. Von der Informatikerin zur Tierpsychologin. Und also vielleicht geht es Ihnen auch so, wenn Sie kein Tier haben, aber eventuell auch, wenn Sie eins haben. Was ich faszinierend finde, ist, dass die Analysen von Frau Lühl, das klingt immer zutiefst menschlich. Also von Hunde und Katzen auf uns zu schließen, scheint gar nicht so fern. So, wir haben schon viele Tipps bekommen von Marie Lühl, unserer Tierpsychologin. Aber jetzt kommt die andere Seite der Medaille. Jörg aus Kleinmachnow hat 2 Fragen. Die erste lautet, fremde Katzen aus einem Garten, wie soll man sie da vertreiben? Denn er schreibt, neue Nachbarn bei seiner Freundin, 3 Katzen und die sind er gerne im Garten der Freundin, aber er findet es nicht so toll. Frau Lühl, wie machen wir denn das charmant?
Ja, charmant kann man versuchen, zum Beispiel in den Rasensprenger etwas Essigwasser zu tun, weil Katzen den Geruch von Essig nicht mögen. Und sich davon möglicherweise abhalten lassen. Es gibt auch andere Gerüche, die für Katzen unangenehm sind, zum Beispiel Kaffeepulver oder Kaffeesatz oder auch Menthol. Da kann man dann versuchen, bestimmte Bereiche des Gartens mit zu präparieren möglicherweise. Also das kann man probieren. Es ist nicht so ganz einfach.
Gut, aber Gerüche, das wäre der sicherste, beste Weg.
Ja. Genau.
Gut, Hälfte der Fragen beantwortet von Jörg. Die 2. Frage, er fährt gerne Rad im Wald und freilaufende Hunde gehen ihn an, schreibt er. Erstmal möchte er wissen, ob da Leinenpflicht herrscht, selbst wenn sie herrscht und sich die Hundehalter nicht dran halten. Was empfehlen Sie da in so einer Situation, wenn wir auf dem Rad unterwegs sind und Hund kommt angeschossen?
Ja, also in Kleinmachnow herrscht meines Wissens im Wald, überhaupt in Brandenburg, überall Leinenpflicht. In Berlin sieht das ja ein bisschen anders aus. Da haben wir ja große Auslaufgebiete, zum Beispiel den Grunewald. Aber auch da ist es so, dass Hunde jederzeit unter der Kontrolle ihres Halters sein müssen. Das heißt, auch im Auslaufgebiet muss ein Hund abrufbar sein von Radfahrern, Joggern, Kindern. Da kann man nicht als Entschuldigung nehmen, wieso, hier ist doch Auslaufgebiet, da sollen die anderen doch woanders gehen.
Aber wir wissen ja alle, dass das nicht immer funktioniert. Also was soll er machen?
Ja, was soll er machen, wenn ja das entweder schneller sein als der Hund oder unter Umständen auch, wenn er einen Hund von Weitem schon sieht und der so aussieht, als würde der losstürmen, vielleicht frühzeitig absteigen vom Rad, weil es ja häufig so der Reiz der schnellen Bewegung des Radfahrers ist. Mhm. Aber auch da gibt es keinen Patentrezept.
Dankeschön. Jörg, ich hoffe, es nützt Ihnen, entweder schneller sein als der afghanische Windhund oder gleich aufgeben und absteigen. Jetzt, Frau Lühl, haben wir wieder eine Frage im Chat. Eine ganz kurze von Anonym. Kurze Frage, wie lange darf ich einen Jack Russell Welpen, 4 Monate alt, auslasten? Sind 90 Minuten zu viel? Bevor Sie antworten, Frau Lühl, ein Auslasten, das klingt ja so ein bisschen wie beim Auto. So sprechen Sie unter Profis.
Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, was er jetzt mit Auslasten meint. Normalerweise meint man damit so ein bisschen Kopfarbeit, Apportieren, Aufgaben. Mhm. Damit muss nicht unbedingt Spazierengehen gemeint sein, aber das wäre auf jeden Fall, egal ob es um Spazierengehen geht oder um sonstige Aktivitäten, sind 90 Minuten am Stück zu viel für einen 4 Monate alten Welpen. Da sollte man langsam anfangen. Welpen müssen vor allem auch Ruhe lernen. Das heißt, die werden nicht dadurch ruhiger und entspannter, dass man sie bis zum Umfallen auspowert, sondern dadurch, dass man ihnen Entspannung und Ruhe beibringt.
Ja.
Das heißt, spazieren gehen sollte man mit so einem kleinen Welpen oft am Tag. Die müssen ja stubenrein werden, aber dann eher nur so eine Viertelstunde bis maximal eine halbe Stunde. Und alles in Maßen.
Gut. In Maßen ist also auch so wie im ganz normalen Leben. Ich habe noch eine extra Frage, weil das viele betrifft. Also Kinder haben sich durchgesetzt. Ja, ich will einen Hund. Kinder werden größer, wollen andere Dinge und die Eltern müssen sich dann drum kümmern. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der dann 12 Jahre lang den Hund an der Backe hatte und sich beschwert hat. Irgendwann ist der Hund gestorben, jetzt fehlt er ihm doch und er will einen neuen. Wenn unsere Kinder einen Hund wollen und wir wollen eigentlich nicht, was tun?
Wenn man Kinder hat, die sich sehr einen Hund wünschen. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich wollte das als Kind auch. Meine Eltern wollten aber nicht und wir haben auch keinen Hund gehabt, als ich Kind war. Und das würde ich auch empfehlen. Ein Hund ist wirklich eine Anschaffung für die ganze Familie. Je nachdem, wie alt die Kinder sind, sind immer die Eltern die Hauptverantwortlichen, die dafür sorgen müssen, dass der Hund genug Auslauf kriegt, dass seine Bedürfnisse befriedigt werden, auch dass er erzogen wird. Kinder können da mitarbeiten, mitmachen, auch kleinere Aufgaben übernehmen, aber nicht die ganze Verantwortung übergebürdet bekommen.
Sehr gut. Jetzt reden wir ausnahmsweise mal über Meerschweinchen, denn Carola schreibt in unserem Chat: Meine beiden Kinder möchten gern Meerschweinchen haben und die Frage ist, muss man sich mit den Tieren viel beschäftigen oder wollen Meerschweinchen das überhaupt oder haben die vielleicht lieber am liebsten ihre Ruhe? Ich bin gespannt, Frau Lühl, was Sie sagen, denn vor kurzem stand ich auf einem Supermarktparkplatz, ich saß im Auto und dachte, irgendwer beobachtet mich doch und im Nachbarauto saß ein Mädchen, vielleicht so 6, 7 Jahre alt und die hatte 3 Meerschweinchen auf dem Schoß, die dann mit ihr spielten. Mögen die Meerschweinchen das, so ordentlich Action?
Meerschweinchen sind eigentlich nicht so dafür bekannt, dass sie gerne gestreichelt, beschmust und rumgetragen werden möchten. Die beschäftigen sich gerne miteinander. Das bedeutet, man darf sie auch auf gar keinen Fall alleine halten. Mhm. Und was die Haltung betrifft, sind die auch recht anspruchsvoll. Die brauchen ein relativ großes Gehege. Das sollte also mindestens 3 Quadratmeter groß sein. Jetzt bei wenigen Tieren, bei bis zu 3 Tieren zum Beispiel. Auch die Einrichtung des Geheges sollte Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten beinhalten. Die haben auch ganz gerne Freilauf. Die können bis zu 8 Jahre alt werden. Das heißt, die machen schon Arbeit.
Ja.
Und sind aber eben nicht unbedingt jetzt Spielkumpel für die Kinder.
Und schon gar nicht alleine. Also das ist wichtig, wenn jetzt ein
Niemals.
Kind sagt, ich will unbedingt mein Meerschweinchen und ich alleine, geht nicht.
Das wäre dann eher was für einen Hamster.
Hamster, gut, okay.
Hamster hält man besser alleine, die sind nicht verträglich, die werden nicht so alt zwar, aber sind auch nachtaktive Tiere, das heißt, das ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass das der beste Kinderkumpel dann zwangsläufig ist, aber die werden zumindest alleine gehalten.
Jetzt gibt's eine Frage von Anke. Wir suchen einen Dieb, Anke, wir grüßen Sie, hallo.
Hallo.
Erzählen Sie mal, Sie haben 2 Katzen.
Genau, wir haben 2 Katzen, die sind jetzt 1 Jahr alt, sind aber keine Corona-Katzen. Also wir hatten auch schon vorher Katzen und unsere Katze ist verstorben. Naja, und dann haben wir 2 neue kleine gefunden als Paar, damit die auch nicht alleine sind. Mhm. Und seit einem Monat circa wundere ich mich auch, warum die Katze so furchtbar dick ist. Und da stellen wir fest, dass die komplett das ganze Futter auffrisst, auch von ihrem Bruder.
Also, okay. Also sie ist fett, er nicht.
Sehr sozial.
Ja, verstehe, nicht sozial. Frau Lühl, wir sind gespannt auf Ihre Expertise und auf die psychologische Einschätzung.
Ja, genau. Also es stand im Chat ja auch, dass Sie berufstätig sind. Ne? Das heißt, Sie können das nicht immer überwachen, wenn die Katzen fressen.
Genau, nicht immer.
Dafür sorgen. Ja, genau. Also eine wichtige Maßnahme wäre möglicherweise, dass man mal guckt, warum ist es so, dass die dicke Katze der dünnen das Futter wegfrisst, weil nämlich der Grund wäre, dass die dünne Katze vielleicht appetitlos oder krank ist und deshalb das Futter übrig lässt, dann wäre da natürlich die erste Maßnahme, zum Tierarzt zu gehen. Mhm. Wenn das aber nicht so ist und einfach nur die dicke Katze so gierig ist und die dünne Katze nicht ganz so gefräßig, dann wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, so einen Chip oder zwei, besser gesagt, chipgesteuerte Futterautomaten zu verwenden in Abwesenheit. Also sowas gibt es. Da müssten die Katzen Halsband tragen und jede bekommt einen Futterautomat und jede kann nur an ihr Futter, weil sich der Automat nur dann öffnet, wenn das richtige Halsband an den Automaten
ist. Ja, das heißt,
wäre eine Möglichkeit für die...
Schlau. Ja. Die Dicke kann dann also der Dünnen nichts mehr wegfressen an der Stelle.
Die kann nur noch ihr eigenes Futter fressen.
Interessant.
Also das würde ich empfehlen, weil die Alternative jetzt zu sagen, dann füttern wir die nur vor und nach der Arbeit, das ist halt für Katzen nicht so günstig, weil die gerne viele kleine Mahlzeiten am Tag fressen wollen.
Ja, das klingt doch irgendwie vernünftig,
das
oder?
Das schaffen die ja gar nicht morgens, ne?
Mhm. Genau.
Das ist ein guter Tipp, dann... Vielen Dank.
Frau Lühl, Ihr Hauptthema sind ja Hunde und Ihre These ist, Hundeerziehung ist auch Menschenerziehung. Was bedeutet das?
Ja, das bedeutet, dass der Mensch, der Halter erzieht ja seinen Hund. Also ich als Hundetrainerin erziehe nicht den Hund, sondern der Mensch, der mit dem Hund lebt und mit dem kommuniziert, erzieht seinen Hund. Und dafür ist eben wichtig, dass er lernt, wie kann ich einem Hund vermitteln, was ich von ihm möchte, dass er tut oder dass er unterlässt. Das heißt, wie lernen Hunde überhaupt? Wie kann ich mich verständlich machen? Wie wirkt meine Körpersprache auf den Hund? Und umgekehrt, was will der Hund mir sagen, wenn er eine bestimmte Körpersprache zeigt? Das sind ganz, ganz wichtige Dinge, weil es gibt auch sehr viele Missverständnisse zwischen Menschen.
Das heißt, wir lernen uns selber auch besser kennen, weil wir unsere Wirkungen kennenlernen müssen, unsere eigene.
Genau, genau. Manche Leute merken gar nicht, wie sie sich über so einen kleinen Hund immer wieder rüberbeugen und dem das Geschirr über dem Kopf ruppen, dem kleinen Chihuahua, der die ganze Zeit signalisiert, wie unangenehm ihm das ist. Mhm. Und für solche Dinge eben das Bewusstsein zu schärfen, das ist halt auch Teil der Hunde-Menschenerziehung.
Das heißt... ganz kurz noch, wenn wir das gut hinbekommen mit unserer Hundeerziehung, werden wir auch ein besserer Mensch?
Das könnte man so sagen, ja. Oh. Auf jeden Fall.
Sehr schön. Jetzt erwarten wir eine ein bisschen aufgeregte Brigitte aus Zehlendorf. Brigitte, Sie sind aufgeregt, weil Sie bald einen schnuckligen kleinen Hund bekommen. Hallo.
Ja, wenn alles gut geht, bekomme ich Ende Juli einen kleinen Pudel und habe eine Frage. Ich habe einen wunderschönen Garten. Und anfangs wird ja der Welpe in so einem Welpenauslauf sein, aber muss ich alle Pflanzen, die leicht giftig oder giftig sind, entfernen oder längerfristig ist der Hund so zu erziehen, dass man den Garten lassen kann?
Interessante Frage. Frau Lühl, Sie als Tierpsychologin und vor allem Hundekennerin, wie ist es mit Hundebabys und giftigen Pflanzen?
Ja, also Hundebabys erkennen nicht von selber, ob eine Pflanze giftig ist oder nicht. Das heißt, da sollte man schon Vorsorge tragen. Man kann jetzt natürlich giftige Pflanzen entfernen. Das wäre aber nicht unbedingt immer umzusetzen, da jetzt große Rhododendronbüsche auszurupfen. Aber ganz wichtig ist, dass man trotzdem darauf achtet, ob der Hund Interesse an Pflanzen hat. Man kann ihm auch beibringen, nicht an Pflanzen rumzuknabbern. Das setzt natürlich voraus, dass man den Hund nicht alleine in den Garten lässt und da sich selbst überlässt. Das ist sowieso keine gute Idee, weil sich Hunde da dann oft Unsinn angewöhnen, zum Beispiel Kläffen am Gartenzaun oder so. Das heißt, da muss man so ein bisschen gucken. Es gibt wirklich Welpen, die Pflanzen gar nicht interessieren und die die auch nicht anknabbern. Und es gibt welche, die wollen alles ins Maul nehmen und knabbern überall rum. Und da kann es dann natürlich auch sinnvoll und wichtig sein, da bestimmte Pflanzen, die schnell zugänglich sind oder leicht zugänglich sind für einen Welpen, dann wegzunehmen oder abzusperren.
Und wenn ja. Nachfrage von mir, wenn der jetzt tatsächlich was frisst, also merkt er das dann für immer, so wie ein Kind mit der heißen Herdplatte?
Also es gibt bei Hunden schon so ein Geschmacksvermeidungslernen, was sehr schnell zu Lernerfolgen führen kann. Das setzt aber voraus, dass denen auch unmittelbar im Anschluss
klar ist,
an
welche Pflanze
das Fressen
war das?
Übel wird. Ja, und verstehe. Das ist nicht unbedingt immer so. Da gibt es auch so verzögerte Reaktionen und dann haben die da keinen Lernen.
Schwierig, klar. Brigitte, ich hoffe, das nützt Ihnen.
Ja. Naja, ich denke, anfangs mit dem Welpenauslauf und dann unbeaufsichtigt lasse ich den Hund dann sowieso nicht in den Garten und pass auf. Und dann brauche ich meine Hortensien jetzt erstmal nicht alle entfernen und warte ab, bis der Hund groß ist. Und solange passe ich halt besonders gut auf und dann achtet man ja auch drauf.
Sehr gut. Sie klingen jetzt schon sehr verliebt. Worauf freuen Sie sich am meisten?
Na, aber einen kleinen Pudel, mit dem ich dann immer walken und joggen kann. Ich wollte immer einen Hund, bin aber jetzt erst im Ruhestand und kann ihn mir endlich gönnen. Und leider ist zurzeit dadurch, dass Corona ist, wollen so viele einen. Ja. Und ich habe immer schon davon geträumt, jetzt kann ich es mir erfüllen und muss aber so lange warten.
Na gut, na, mal sehen. Bisschen Vorfreude noch und dann geht's los. Ja. Viel Spaß mit Ihrem Pudel, war sehr schön mit Ihnen.
Ja.
Tschüss.
Ja, danke.
Marie Lühl ist Tierpsychologin und hat ganz zum Anfang der Sendung geantwortet auf eine Frage von einem Radfahrer. Was soll ich machen, wenn die Hunde mich angehen auf dem Rad? Und Frau Lühl hat gesagt, eine Möglichkeit wäre absteigen. So, und jetzt ist jemand im Chat und schreibt, hallo, ich ärgere mich über den Kommentar, ich soll als Radfahrer absteigen, wenn der Hund mich angeht. Mir geht es im Hundeauslaufgebiet in unmittelbarer Nähe immer so, dass ich angemeckert werde, wenn ich jemanden bitte, seinen Hund von meinem ängstlichen Kind fernzuhalten. Dann heißt es, ich soll als Anwohner woanders hingehen. Der Mensch, in diesem Fall ein Kind, steht doch immer noch über dem Hund. Oder nicht? Frau Lühl, Sie wollten gerne antworten. Bitte schön.
Genau, da wollte ich noch was zu sagen. Also das sollte nicht so verstanden werden, als müssten jetzt Radfahrer immer nur auf die Hunde achten. Und man soll auch nicht absteigen, wenn der Hund einen schon angeht, sondern es wäre eine Möglichkeit, um einen Angriff möglicherweise zu verhindern. Aber letztendlich ist es so, das hatte ich ja auch gesagt, die Hundehalter müssen ihre Hunde, egal ob Auslaufgebiet oder nicht, immer unter Kontrolle halten können, immer zurückrufen können. Und es müssen eigentlich alle aufeinander Rücksicht nehmen. Auch zum Beispiel Radfahrer, die mit 60 Stundenkilometer von hinten angeschossen können und die man nicht hört, können sich zum Beispiel durch Klingeln bemerkbar machen, damit man seinen Hund zurückrufen kann. Und alle, die im Wald spazieren gehen, der Wald ist für alle da, sollten aufeinander ein bisschen Rücksicht nehmen, aufeinander achten. Dadurch lassen sich viele Konflikte vermeiden. Aber ganz klar, Hunde müssen von Kindern auch abgerufen werden können, dürfen keine fremden Kinder oder Menschen anspringen und belästigen. Das ist ganz klar.
Beim Miteinander, dem Harmonischen, haben wir noch Luft nach oben, oder?
Absolut. Das kann man immer verbessern.
Wollen wir heute hier ein bisschen dazu beitragen. Frau Lühl, wir müssen unbedingt nochmal so diese traditionellen Mythen, die wir alle kennen. Hunde wedeln mit dem Schwanz, dann sind sie glücklich. Und wenn Katzen schnurren, dann freuen sie sich. Da gehen wir mal ein bisschen was durch. Ja? Also, ich bin ein Hund, ich wedel mit dem Schwanz, bin ich dann glücklich?
Wenn ich mit dem Schwanz wedel als Hund, dann bin ich in erster Linie aufgeregt. Das ist ein Zeichen für Aufregung. Mhm. Und Aufregung kann ja aus Freude aufkommen, aber auch aus anderen Gründen. Also zum Beispiel wedelt ein Hund auch mit dem Schwanz, wenn er Drohverhalten zeigt, wenn er also ärgerlich aufgeregt ist. Man muss sich immer den ganzen Hund angucken und die Körpersprache des ganzen Hundes und die Situation, um das sagen zu können.
Wir sollen Hunden nicht in die Augen blicken, sonst werden sie aggressiv. Stimmt das?
Das kann stimmen. Also insbesondere, wenn man den Hund nicht kennt oder wenn der Hund schlecht sozialisiert ist mit Menschen, dann kann es sein, dass der Hund so ein direktes Anstarren als Bedrohung empfindet. Mhm. Es ist aber so, dass beim eigenen Hund, wenn man dem in die Augen guckt, so ganz freundschaftlich und vertraut, dann hat es eher bindungsfördernde Folgen, dann werden Bindungshormone, das Oxytocin, ausgeschüttet und da kann das was sehr Positives sein. Ah, ja. Das kann man also nicht so einfach mit Ja oder Nein beantworten. Das kommt auf die Situation an.
Interessant. Also manchmal kommen so Hunde vorbei und wollen dann, obwohl sie mit Herrchen oder Frauchen unterwegs sind, auf mein Grundstück und manchmal frage ich dann vorher und dann streichle ich die auch und ich gucke die dann auch an und die mich auch. Die haben ja oft interessante Augen. Also das, darf ich das weiter oder ist das jetzt irgendwie gefährlich?
Nee, wenn der Kontext so ist, also wenn der Hund freundlich gestimmt ist, wenn der sich freiwillig annähert und auch signalisiert, dass er gestreichelt werden möchte, dann ist das auch selbstverständlich in Ordnung, den Hund anzugucken. Aber nicht jeder Hund, der sich annähert und an einem schnuppern möchte, möchte auch gestreichelt werden.
Verstehe, okay. Gut. Ja, ich dränge mich da auch keinem auf. Jetzt verwandle ich mich in eine Katze. So, jetzt schnurre ich. Bin ich dann zufrieden?
Ja, Katzen schnurren tatsächlich auch, wenn sie zufrieden und glücklich sind, wenn sie entspannt sind. Auch aus Vorfreude, zum Beispiel vor der Fütterung, schnurren Katzen häufig. Aber Schnurren kann auch ein Zeichen sein, dass es der Katze nicht gut geht. Oh. Katzen können schnurren, wenn sie ängstlich sind, beim Tierarzt zum Beispiel, wenn sie krank sind, wenn sie sich richtig schlecht fühlen, sogar kurz bevor sie sterben, können Katzen schnurren.
Ui.
Und das heißt, wenn eine Katze krank ist, darf man nicht denken, ach naja, sie schnurrt ja noch, also geht es ihr wohl ganz gut oder besser. Das wäre ein fatales Missverständnis.
Verstanden. Gut, dass wir das mal besprochen haben. Letzte Frage. Katzen sind nicht so, ja, nicht so menschennah wie Hunde. Das stimmt vermutlich, oder?
Das würde ich auch nicht so verallgemeinern. Das kommt so ein bisschen auch, ja, das kommt drauf an, auch wie die Katze lebt. Wenn jetzt eine Katze irgendwo auf dem Bauernhof gehalten wird, zum Beispiel in erster Linie zum Mäusejagen und gar nicht so viel Kontakt zu den Menschen hat und da so ihr eigenes Leben führt, dann mag das stimmen. Aber Katzen sind ja genauso wie Hunde heutzutage Sozialpartner und leben mit uns zusammen. Und Katzen können sich ganz, ganz stark an ihre Menschen binden. Das merkt man auch daran, wie viel Schwierigkeiten Katzen manchmal haben, wenn man verreist und jemanden engagiert, der da kommt zum Füttern zweimal am Tag. Und trotzdem leidet die Katze total darunter, wird vielleicht unsauber, läuft miauend durchs Haus und ist vollkommen neben der Spur, weil ihre Bezugspersonen nicht da sind. Also das kann man auf keinen Fall verallgemeinern.
Zum Schluss, Frau Lühl, es gibt noch ein paar Fragen zum Thema Hundeschulen. Das klappt im Moment wegen der Pandemie auch nicht mehr so gut, läuft aber bestimmt bald wieder hoch. Aus Ihrer Sicht, wie wichtig sind Hundeschulen?
Also Hundeschulen sind sehr wichtig. Es ist wichtig, seinen Hund zu erziehen und auch zu lernen, wie man das am besten macht. Denn Hunde bewegen sich ja in der Öffentlichkeit. Die sollen an der Leine laufen ordentlich, im Restaurant sitzen, ohne den Kellner zu beißen. Abrufbar sein im Wald, da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Das heißt, es gibt viele Reibungspunkte im öffentlichen Leben. Und da ist es wichtig, den Hund gut zu erziehen, auch für einen selber und für das entspannte Zusammenleben. Mhm. Hundeschulen dürfen jetzt auch wieder Gruppenunterricht anbieten. Aber es ist schon so, dass gerade jetzt mit den vielen Corona-Hunden, die dazugekommen sind, da so ein gewisses Defizit besteht, weil ja an Hundeschulen lange nur eingeschränkt arbeiten konnten und es auch schwer war, Termine zu kriegen fürs Training. Dann haben Restaurants alle zu, also auch viele Dinge kann man nicht üben, mit dem Hund ins Kaufhaus zu gehen und so. Das war ja alles schwierig. Das heißt, auch die ganze Gewöhnung an Umweltreize war schwer. Und deshalb ist es wichtig, da jetzt dran zu bleiben oder mit anzufangen. Das ist empfehlenswert.
Ich habe noch eine halb emotionale Frage, Frau Lühl. Also Pfingsten. Ja. Ich sitze mit meiner Tochter in Cuxhaven am Wasser auf einer Bank. So, wir gucken so. Unten Radfahrer, Hundehalter. Und die Hundehalter rufen also Befehle zu ihren Hunden und die Hunde machen das Gegenteil. Und meine Tochter sagt: Peinlich für so einen Hundehalter, wenn so ein Hund so gar nicht hört. Ist es so? Ist es peinlich, wenn ich meinem Hund Befehle gebe und der ignoriert mich komplett?
Also mir wäre es schon peinlich, wenn mir das passieren würde. Ja. Ich weiß nicht, ob es allen peinlich ist. Manche Leute finden es ja auch schön, wenn der Hund die Freiheiten ausleben kann, die man selber in seinem eigenen Leben nicht so sieht. Aber die Freiheit sollte natürlich auch immer nur so weit gehen, wie andere Leute oder andere Hunde nicht dadurch belästigt oder eingeschränkt werden.
Ja, Freiheit ist ja schön, aber ich meine, wenn ich Befehle gebe und der ignoriert die komplett, dann ist ja irgendwie das schon irgendwie ein bisschen peinlich. Ne? Dann muss ich in die Hundeschule.
Dann ist was schiefgelaufen.
Ja, gut.
Absolut.
Letzte Frage, Frau Lühl. Warum haben wir Hunde und Katzen so lieb? Die begleiten uns ja schon seit nicht nur Hunderten, vielleicht Tausende schon von Jahren schon. Warum?
Genau, das sind einfach Sozialpartner, die das Leben bereichern, die Zuneigung schenken, die ehrlich sind, die können sich ja nicht so verstellen, wie Menschen das manchmal tun und die vor allen Dingen uns auch zeigen können, wie wichtig das ist, wie wichtig das ist, einfach auch in der Gegenwart zu leben, nicht so viel über gestern nachzugrübeln oder sich über das Morgen zu sorgen, sondern einfach so den aktuellen Augenblick, denn in dem leben ja unsere Haustiere, unsere Hunde und Katzen, den zu genießen und immer das Beste draus zu machen.
Top-Schlusswort. Ich fand's großartig mit Ihnen und muss mich gar nicht verstellen, um das zu sagen. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren.
Ja, ich danke auch.
Marie Lühl war das, Tierpsychologin und heute die Expertin hier auf RBB 88.8. Über das Zusammenleben mit Hunden und Katzen haben wir geredet. Ich bin Ingo Hoppe. Gruß an Ihre Haustiere und weiterhin ein glückliches Miteinander.
Das war der RBB 88.8 Podcast, die Experten.